Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Mein Name ist Thorsten Japs, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer Sendung über die Rolle der Kirchen in der Politik. Zuerst werfen wir einen Blick ins 19. Jahrhundert, in dem das Deutsche Reich gegründet wurde.
Wir haben ja in der Forschung die These, dass das 19. Jahrhundert ein zweites konfessionelles Zeitalter gewesen sei. Also Religion wird wieder stärker und fordert den Staat auch heraus.
Erklärt der Historiker Frank Becker und meint vor allem die katholische Kirche, die sich am Papst orientiert hat. Die protestantische dagegen stand der Moderne und damit auch der Reichsgründung 1871 offener gegenüber, wie wir 150 Jahre später genauso beleuchten, wie die Rolle von Kirchen und Religionen in der Politik der Bundesrepublik heute, wie eine evangelische Initiative mit dem Ziel, die Bundeswehr abzuschaffen, und wie die Aufarbeitung eines dunklen Kapitels der Nachkriegsgeschichte, der Misshandlung von Kindern in sogenannten Verschickungsheimen. Nach dem Sieg über Frankreich wurde 1871 das Deutsche Reich gegründet. Und das war auch ein historischer Moment für Protestanten und Katholiken. Für viele Protestanten ging ein nationaler Traum in Erfüllung. Die Katholiken dagegen waren im neuen Reich in der Minderheit. Der folgende Kulturkampf war der Ausdruck eines neuen Verhältnisses zwischen Staat und Kirche. 150 Jahre ist dieser Neuanfang jetzt her und Christian Berndt blickt für uns auf die Rolle der Konfessionen im Kaiserreich.
Nach dem Choral schreitet der preußische König Wilhelm I. durch den Saal, um von Bismarck zum Kaiser ausgerufen zu werden. Die Kaiserproklamation 1871 im Spiegelsaal von Versailles läuft preußisch schlicht ab. Mit den vielen Militärs wirkt der improvisierte Festakt wie ein Feldgottesdienst. Der anwesende Bruder des Bayernkönigs Ludwig II., Prinz Otto, schreibt:
Die laute preußische Begeisterung, die vielen Stiefel, das alles macht mich unendlich traurig.
Das katholische Bayern schaut skeptisch auf die Reichsgründung unter der Ägide des protestantischen Preußen. Und auch für die Mehrheit der deutschen Katholiken ist die Einheit nicht die Erfüllung ihrer Träume. Sie hingen der Idee einer großdeutschen Lösung mit Österreich an, das quasi die Schutzmacht der deutschen Katholiken war. Nach dem preußisch-österreichischen Krieg 1866 aber blieben die Österreicher außen vor. Im Deutschen Reich von 1871 machen die Katholiken nur noch ein Drittel der Bevölkerung aus. Im Protestantismus dagegen ist die Freude mehrheitlich groß.
Beim Protestantismus haben wir im Grunde zwei Lager. Das Liberale, das vor allen Dingen vom gebildeten Bürgertum getragen wurde. Diese Liberalen waren sehr reichsgründungsfreundlich eingestellt, die waren Nationalisten. Während der konservative Teil, das andere Lager, das eben stärker an die alten Obrigkeiten angelehnt war, der Reichsgründung zunächst skeptisch gegenüberstand.
Die evangelische Kirche, so Frank Becker, Historiker an der Universität Duisburg-Essen, stand seit der Reformation im engen Bündnis mit den Landesherren, was in den protestantischen deutschen Staaten eine privilegierte Stellung, allerdings auch eine Unterordnung unter die Obrigkeit mit sich brachte. Bei der Reichsgründung befürchtete man einen Verlust dieser Privilegien. Die Probleme der katholischen Kirche hatten dagegen schon mit der Auflösung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 1806 begonnen, als sie ihren Status als faktische Staatskirche verlor.
Das haben sie als großen Verlust wahrgenommen, aber letztlich war es auch ein Gewinn. Man kann sagen, die Kirche konnte sich jetzt wieder konzentrieren auf ihr eigentliches Kerngeschäft, die Religion. Es gab sehr große Verunsicherung durch die Revolution, durch Hungerkrisen, durch Kriege. Es stieg der Bedarf wieder nach Sinnstiftung, nach Stabilität.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nahm die Frömmigkeit zu, Wallfahrten erreichten Rekordzahlen. Die katholische Kirche, so Olaf Blaschke, Historiker an der Universität Münster, orientierte sich nun stärker am Papst und wehrte sich deutlich gegen die Säkularisierungspolitik des preußischen Staates.
Wir haben ja in der Forschung die These, dass das 19. Jahrhundert ein zweites konfessionelles Zeitalter gewesen sei. Also Religion wird wieder stärker und fordert den Staat auch heraus.
Der Klerus mobilisierte die Massen, es kam zum Schulterschluss mit den Gläubigen. Im Protestantismus dagegen passierte das Gegenteil.
Es ist auch so, dass der Protestantismus sich stärker auf den Boden der Moderne gestellt hat im 19. Jahrhundert. Und um sich eben von dieser modernen Feindlichkeit der katholischen Kirche abzugrenzen, hat man dann die eigene Religion eben sehr stark versachlicht. Kultus, Ritus, all das schien eigentlich gar nicht mehr unbedingt nötig zu sein. Das religiöse Bekenntnis verweltlichte sich immer mehr.
Um den Preis, dass sich die Bindung der Gläubigen an ihre Kirche lockerte. Trotzdem sehen die Protestanten mit der Reichsgründung ihre Stunde gekommen. Der evangelische Wortführer Adolf Stöcker sieht gar das heilige evangelische Reich deutscher Nation aufziehen. Als Bismarck 1871 den sogenannten Kulturkampf gegen die katholische Kirche beginnt, um eine stärkere Trennung von Kirche und Staat durchzusetzen, hat er die protestantische Mehrheit auf seiner Seite. Zu den neuen Gesetzen gehören die vollständige Übertragung der Schulaufsicht auf den Staat und das Verbot politischer Predigten. Bismarcks Säkularisierungsgesetze passen in die Zeit.
In allen europäischen Ländern musste im Zuge der Säkularisierung, auf der anderen Seite der zunehmenden Erstarkung des Katholizismus, mussten diese Konflikte gelöst werden.
Zwar ist auch die evangelische Kirche von den neuen Gesetzen betroffen, aber nur die Katholiken reagieren mit Gegenwehr. 1870 hatte sich die Zentrumspartei als Interessenvertretung der deutschen Katholiken gegründet und war bei den ersten Reichstagswahlen auf Anhieb zweitstärkste Fraktion geworden. Sie entwickelt sich nun zum mächtigsten Gegenspieler Bismarcks. Der wiederum bezeichnet die Katholiken als Reichsfeinde und lässt den Konflikt eskalieren.
Es sind ja einige katholische Bischöfe sogar von der Polizei verhaftet worden. Da gab es dann Volksaufläufe, richtige Tumulte. Ne? Also das öffentliche Leben war ja regelrecht überschattet teilweise von diesen Auseinandersetzungen. Aber das alles diente eben Bismarcks politischen Zwecken und er hat es in Kauf genommen.
Aber letztlich wird man wohl doch sagen können, Bismarck hat den Kulturkampf verloren. Er wollte die Zentrumspartei und den Klerikalismus brechen, hat aber im Endeffekt nur das Gegenteil bewirkt. Er hat die Zentrumspartei gestärkt. 80% der Wahlberechtigten Katholiken wählten zum Teil die Zentrumspartei, das ist enorm viel, und hat den Klerikalismus gestärkt und hat auch die katholische Kirche und das katholische Milieu gestärkt.
Das gesellschaftliche Klima wurde durch den Kulturkampf allerdings nachhaltig vergiftet.
Der Kulturkampf lässt Feindbilder entstehen und Exklusionsmechanismen. Man warf sich alles Mögliche vor, man sei Reichsfeind, das ist ja eine Ausgrenzung, und das Gleiche betraf dann ja auch die Juden, weil man sagt, lasst uns Katholiken und Protestanten doch einfach zusammenstehen, gemeinsam, als Deutsche, gegen die eigentlichen Feinde, die sind die Juden.
Zwar entspannt sich nach Beendigung des Kulturkampfes das Verhältnis zwischen Katholizismus und Staat, eine neue Generation von Katholiken strebt nach stärkerer Integration in die Gesellschaft. Aber das Trauma bleibt mit Folgen bis 1933.
Als Hitler Reichskanzler wurde, gab es Stimmen in der katholischen Kirche, die vor einem neuen Kulturkampf warnten und sagten, wenn wir jetzt protestieren gegen Hitler, dann gelten wir wieder als die vaterlandslosen Gesellen und wir werden erneut ausgegrenzt. Es hätte vielleicht mehr Widerspruch gegen Hitler gegeben seitens der Zentrumspartei oder auch der katholischen Kirche, wenn es diese Kulturkampferfahrung nicht gegeben hätte.
Dagegen identifiziert sich die evangelische Kirche ab 1871 mit dem Kaiserreich, dessen Führungsebenen in Militär und Bürokratie protestantisch sind. Die Staatsnähe entfremdet aber auch viele Gläubige von der Kirche, und anders als die Katholiken haben die Protestanten keine politische Heimat in einer Partei. Ein Teil neigt der SPD zu, die Mehrheit aber den Konservativen, und viele Protestanten teilen rassistisch-nationalistische und antisemitische Ideologien.
Paradoxerweise gerade dadurch, dass der Protestantismus so fortschrittsgläubig war und so wissenschaftsgläubig war. Denn diese rassistischen Konzepte kamen ja im Gewande moderner Wissenschaft daher.
Das Ende der Monarchie 1918 ist für den Protestantismus eine Katastrophe, denn das alte Bündnis von Thron und Altar ist dahin. Viele Protestanten begrüßen daher das Ende der Demokratie 1933.
Zunächst mal haben wir eine große Begeisterung als Hitler Reichskanzler wird. Es hängt damit zusammen, dass die Weimarer Republik von den evangelischen Kirchen so negativ beurteilt wurde. Die Weimarer Verfassung hatte ja auch die Stellung der Kirchen geschwächt.
Sodass sich die evangelische Kirche von Hitler ein neues Bündnis von Protestantismus und Staat verspricht. Für den aufkommenden Nationalsozialismus sind die Katholiken während der Weimarer Republik insgesamt weniger empfänglich als die Protestanten, aber der Demokratie stehen sie ebenfalls distanziert gegenüber. Beide Konfessionen haben im 19. Jahrhundert erstaunliche Modernisierungsschübe erlebt. Der Katholizismus hat die Mobilisierung der Massen zu nutzen gelernt, der Protestantismus sich mit Rationalität und Säkularisierung auseinandergesetzt. Aber in Richtung Demokratie hat das die Kirchen noch lange nicht geführt.
Mehr als 100 Jahre später spielen die Kirchen immer noch eine wichtige Rolle in der gefestigten Demokratie der Bundesrepublik Deutschland. Auch wenn immer mehr Menschen austreten und inzwischen fast 40% der Bevölkerung konfessionslos sind. In der Politik ist ein Einfluss der Kirchen nicht wegzudenken. Über diese Rolle habe ich mit Konstantin von Notz gesprochen, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Grünen Bundestagsfraktion und Beauftragten für Religion und Weltanschauungen. Als erstes habe ich ihn mit Blick auf das Argument für die Unterstützung von Kirchen, sie trügen zum Zusammenhalt der Gesellschaft bei, gefragt, ob Kirchen und Religionen die Gesellschaft nicht auch spalteten, weil sie unterschiedliche Interessen hätten, gerade im Vergleich zu konfessionslosen Menschen.
Naja, ich würde sagen, dass Religion und Weltanschauung natürlich ein ganz wesentlicher Teil unserer Gesellschaft sind. Die individuellen Grundhaltungen der Menschen sind von großer Bedeutung und ein Rechtsstaat, eine Demokratie, eine plurale Gesellschaft, die ermöglicht eben diese Grundüberzeugung zum Ausdruck zu bringen. Und damit das in einem rechtsstaatlichen und freiheitlichen Rahmen funktioniert, muss die Politik einen Umgang genau mit diesen Dingen finden. Und da hat Deutschland aufgrund eines guten kirchlichen, religiösen Staatsverfassungsrechts eigentlich sehr gute Grundvoraussetzungen, um genau das zu organisieren.
Wie verflochten sind denn Politik und Kirchen heutzutage noch aus Ihrer Sicht?
Ja, ich würde das nicht verflochten nennen, sondern ich würde sagen, diese Institutionen haben einen bedeutenden Stellenwert. Es gibt andere, die das übrigens auch haben. Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, verschiedenste Gruppierungen. Bei den Religionen ist die Besonderheit, dass sie eben einen besonderen verfassungsrechtlichen Status haben. Und der ist, wie gesagt, in Deutschland verfassungsrechtlich abgesichert. Und wenn man jetzt in andere Länder guckt, die zum Beispiel die Laizität, also die sehr strenge Trennung von Kirche und Staat, verfassungsrechtlich leben, dann kann man feststellen, dass diese Länder nicht unbedingt ein gedeihlicheres Zusammenwirken von Religion und Staat haben oder dass etwa der Einfluss von Religionsgemeinschaften geringer wäre als bei uns. Deswegen glaube ich, dass dieses kooperative Verhältnis zwischen Staat und Kirchen, das wir in Deutschland haben, ein sehr gutes Modell ist.
Martin Luther hat das Motto vertreten, ein Christenmensch dürfe sich nicht mit Haut und Haar politischen und gesellschaftlichen Kräften unterwerfen. Ist das nicht bis heute eine Haltung, die man kritisch sehen kann, weil sich Gläubige als ein Stück weit unabhängig vom Staat sehen?
Also, ob man sich irgendwas mit Haut und Haar unterwerfen sollte, die Frage würde ich mal grundsätzlich aufwerfen. Insofern, da bin ich ganz bei Martin Luther. Aber klar ist, dass Buch, das gilt als Grundkonsens unserer Gesellschaft, ist kein religiöses, sondern es ist das Grundgesetz. Und zu diesem Grundkonsens, der das rechtliche, verfassungsrechtliche Fundament unserer Gesellschaft ist, an diesem Grundkonsens darf nicht gerüttelt werden. Aber genau das umfasst ja auch das deutsche Staatskirchenrecht.
Ein Christenmensch oder andere Gläubige, die in der Politik arbeiten, können ja ihren Glauben nicht vor dem Bundestag abgeben, sondern er beeinflusst ihre Arbeit. Sie haben in Heidelberg in Rechtswissenschaften promoviert. Das Thema Ihrer Dissertation war Überlebensführungspflichten im evangelischen Kirchenrecht. Wie bestimmt eine protestantische Lebensführung Ihre Arbeit als Politiker?
Ja, ich glaube, dass meine religiösen Überzeugungen natürlich mein Leben stark prägen. Im Privaten, wie im Beruflichen, wie im Politischen ist man natürlich geprägt von seinem Wertekanon, den man im Herzen trägt. Und der ist bei mir wesentlich mitchristlich bestimmt. Und Sie haben vollkommen recht, so zu tun, als könnte man das an der Garderobe unten am Bundestag abgeben und dann irgendwie neutrale Politik machen. Das ist eine Fiktion, die nirgendwo gelebt wird auf dem Planeten. Trotzdem ist der entscheidende Gedanke, dass es sozusagen der Mix macht und die Pluralität der Überzeugungen und Werte der Menschen, die ein Mandat haben, gewählt werden und repräsentativ in unserer repräsentativen Demokratie eben die Gesellschaft im Parlament abbilden. Und wenn das jetzt nur überzeugte Protestanten wären, dann wäre das sicherlich monoton und auch keine richtige Abbildung unserer Gesellschaft, aber unser Parlament setzt sich eben aus sehr unterschiedlichen Grundüberzeugungen und Haltungen von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern zusammen. Und insofern ist das, glaube ich, auch eine Abbildung, die gesellschaftlich durchaus repräsentativ ist.
Wie sieht diese Arbeit als Beauftragter für Religion und Weltanschauung genau aus? Inwiefern beraten Sie sich zum Beispiel bei bestimmten Themen mit christlichen Kirchen und anderen Religionen und Weltanschauungen?
Ich habe regelmäßig Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern aller Religionsgemeinschaften, aber auch von Weltanschauungsgemeinschaften. Ich treffe mich mit Humanisten genauso wie mit Säkularen. All das gehört dazu und all das fällt in den Aufgabenbereich eines Beauftragten für Religion und Weltanschauung. Und da ist es eben wichtig, die Meinungen und Perspektiven dieser gesellschaftlich relevanten Gruppen mit in die politische Arbeit zu nehmen, zu verstehen, wie dort auf bestimmte Themen geguckt wird. Das heißt ja nicht, dass man sich diese Positionen dann eins zu eins zu eigen macht. Das geht auch gar nicht, weil die teilweise natürlich sehr unterschiedlich sind. Aber das heißt eben, dass es eine gesellschaftliche Rückkopplung gibt und dass man den Menschen auch den Raum und die Zeit gibt, ihre Perspektiven einzubringen, ihre Ziele zu erläutern. Und ich glaube, so funktioniert tatsächlich gute Politik, repräsentative Politik. Und wie gesagt, man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass sowohl weltanschauliche Überzeugungen als auch religiöse für die Menschen eben eine große Bedeutung haben. Und die Politik tut gut daran, das zu verstehen und diese Perspektiven mit einzubeziehen, wenn es teilweise eben auch um sehr ethische Fragen geht, wie die Sterbehilfe und Ähnliches. Und das heißt eben nicht, dass sich die Politik oder der Deutsche Bundestag die Position der Kirchen oder der islamischen Glaubensgemeinschaften oder der jüdischen eins zu eins zu eigen macht, aber dass er die eben mit einbezieht in die Konsensfindung des Hauses, das ist von ganz großer Bedeutung.
Sie haben säkulare Menschen angesprochen. In diesem Bereich gibt es viele Menschen, die quasi missionarisch Atheismus vertreten. Was entgegnen Sie diesen Stimmen, die ja immer lauter werden angesichts der zahlreichen Kirchenaustritte?
Ja, ich finde, dass natürlich die Perspektive von Menschen mit säkularen Überzeugungen auch ihre absolute Berechtigung haben und auch die müssen abgebildet werden. Wogegen ich mich in Diskussionen immer ein bisschen wehre, ist die Überzeugung, dass es sozusagen einen Urzustand des Menschen gibt und zu sagen, der sei nun entweder religiös oder nicht religiös und das andere sei das Beiwerk, aber eigentlich sozusagen wäre der natürliche Zustand so und so. Das entspricht einfach nicht dem, wie die Menschen sind in ihren Grundhaltungen, sondern es gibt eben Menschen mit starken religiösen Überzeugungen und Leute, die das nicht haben. Und man muss das zu einem guten Ausgleich bringen. Und die Aufgabe des Rechtsstaats und einer freiheitlichen Demokratie ist eben, den Menschen auch Raum zu geben für ihre Überzeugungen, seien sie nun religiös oder säkular. Und das zu einem Konsens zu bringen und da nicht den gegenseitigen Missionseifer sozusagen unfreiheitlich zu interpretieren, das ist eine der Aufgaben, die Politik und die ein Gesetzgeber auch, das Parlament eben hat. Und ich glaube wirklich bei aller Kritik, die es immer gibt, dass das in Deutschland, wenn Sie sich umgucken in der Welt, eigentlich zu einem sehr guten Ausgleich gebracht wird.
Wie steht es insbesondere mit dem Islam? In Deutschland ist er nicht als Religionsgemeinschaft anerkannt, weil er nicht als Körperschaft öffentlichen Rechts zu erfassen ist. Wie schwierig macht das Ihre Arbeit als Religionsbeauftragter?
Es ist ein seit vielen Jahrzehnten bekanntes Problem, dass natürlich das deutsche Religionsverfassungsrecht, was ja noch aus der Zeit der Weimarer Republik stammt, sich sehr ausgerichtet hat an der Verfasstheit der beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland und dass es sehr schwierig ist, das sozusagen unter die Logiken der sehr pluralen, sehr vielfältigen islamischen Überzeugungen und Ausprägungen zu vereinbaren. Und dieser Körperschaftsrechtsstatus ist da eben eine Ausformung, an der sich das kristallisiert. Da könnte man sehr viel zu sagen. Meine Schlussfolgerung nach vielen Jahren der Auseinandersetzung über diesen Bereich und auch des Willens sozusagen und auch der Überzeugung, dass das zwingend notwendig ist, einen verlässlichen Dialog herzustellen, ist, wir brauchen praktische Beispiele. Wir müssen uns trauen, sozusagen in der Praxis Kooperationen, Abstimmungen, Dialog einfach zu praktizieren und daraus eine Praxis zu entwickeln, die dann eben sozusagen zu funktionierenden Modellen führt. Also um das jetzt mal aus dieser Theorie rauszuholen, zum Beispiel bei der Imam-Ausbildung eben, brauchen wir Kooperationspartner auf Seiten von islamischen Gemeinden, die verlässlich einen theologischen Rahmen eben vorgeben, der dann auch gelehrt werden kann.
Sie haben es eben angesprochen, die Wurzeln, wie der Staat das Verhältnis zwischen Religion und Politik regelt, liegen in der Weimarer Republik. Muss sich daran etwas ändern, gerade mit Blick auf die Kirchenaustritte und die steigende Zahl von Menschen ohne Konfession?
Also unter dem Gesichtspunkt eigentlich nicht, weil ich glaube, dass das Religionsverfassungsrecht ja sozusagen die Kooperation mit Religionsgemeinschaften ermöglicht, aber niemandem irgendetwas wegnimmt. Und wenn man jetzt die Unterstützung von bestimmten Schulprojekten und Ähnlichem sich anguckt, dann gibt es auch im humanistischen Bereich Vereine und Institutionen, die sozusagen von diesem Privileg auch profitieren. Und insofern, ich komme eigentlich zu dem Schluss, dass dieses Kooperationsverhältnis, das wir haben, eigentlich sehr gut ist und funktioniert. Und wir damit wirklich im Grunde ein Vorzeigemodell haben, wie man in einer modernen Gesellschaft Demokratie und Freiheit, Religionsfreiheit, positive wie negative, eben unter einen Hut bekommt. Und natürlich könnte man jetzt sagen, beim Körperschaftsstatus und Mensch, da muss man jetzt im Hinblick auf den Islam mal ran und was verändern. Aber eigentlich ist das wohlfeil, das zu sagen. Denn wir wissen, wenn wir verfassungsrechtlich was ändern müssen, dann braucht man eigentlich zweimal eine Zweidrittelmehrheit, um das hinzubekommen. Und das ist in weiter, weiter Ferne. Ich glaube, dass der Instrumentenkasten, den uns das Grundgesetz gibt in dem Bereich, ausreicht und dass, wenn der politische Wille da ist, dass man zu sehr guten Modellen und einer sehr guten Praxis kommen kann, auch im Hinblick auf islamische Glaubensgemeinschaften, aber auch und gerade im Hinblick auf einen Umgang und die Entfaltungsmöglichkeiten von Säkularen in unserer Gesellschaft.
Einschätzungen des stellvertretenden Vorsitzenden der Grünen Bundestagsfraktion und Beauftragten für Religion und Weltanschauungen Konstantin von Notz zur Rolle der Kirchen und Religionen in der Politik in der Bundesrepublik heute.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Krieg ist ein Politikthema, mit dem sich die Kirchen quasi wegen ihrer christlichen Grundbotschaft beschäftigen, und ein komplexes, weil Staaten unter dem Deckmantel Kriege führen, um menschliche Werte zu verteidigen, also zum Beispiel gegen Despoten und Diktatoren vorgehen, die ihr Volk hungern lassen oder foltern. Die evangelische Kirche in Deutschland kennt keinen gerechten Krieg. 2007 hieß es in einer EKD-Denkschrift, Einsatz von Gewalt ist immer eine Niederlage. Doch inzwischen gibt es Stimmen, die noch weitergehen und unter dem Motto Sicherheit neu denken fordern, die Bundeswehr abzuschaffen. Matthias Bertsch über diese Initiative, die von Ralf Becker koordiniert wird, mit dem er unter anderem gesprochen hat.
Ich begrüße ganz herzlich im Namen des Koordinierungskreises unserer Initiative Sicherheit neu denken heute zu unserem Jahrestreffen aus Krisen lernen. Sicherheit neu denken.
Eigentlich hätte das Treffen kurz vor Weihnachten in Kassel stattfinden sollen, doch dann wurde es wegen Corona ins Netz verlegt. Deswegen referiert Ralf Becker von der Evangelischen Kirche in Baden vor knapp 200 Unterstützern online über die Erfolge der Initiative im vergangenen Jahr. Als Beispiel zitiert er aus dem neuen Grundsatzprogramm der Grünen.
Zivile Krisenprävention und politische Konfliktlösung haben Vorrang vor dem Einsatz militärischer Gewalt, was sich auch in der tatsächlichen institutionellen, finanziellen und personellen Ausstattung widerspiegeln muss. Die ersten Entwürfe für das Grundsatzprogramm waren sehr viel militärfreundlicher. Also da haben wir auch durch Vernetzung in unserer Initiative sehr viel erreicht.
Becker koordiniert die Initiative, die im Juni 2019 von Vertretern der Evangelischen Kirche und anderen friedensbewegten Gruppen, darunter Pax Christi, die Ärzte gegen den Atomkrieg und die Vereinigung der Kriegsdienstverweigerer, DFGVK, gegründet wurde. Den Anfang allerdings machten protestantische Gläubige im Südwesten Deutschlands.
Die evangelische Landeskirche in Baden hat sich die EKD-Denkschrift von 2007 zu Herzen genommen, wo eben der eindeutige Vorrang der Gewaltfreiheit drin beschrieben ist, und hat da Konkretionen zu beschlossen, was sie als Kirche beitragen kann, damit dieses Primat der Gewaltfreiheit auch ins Leben kommt.
Als Ergebnis der Diskussionen ist vor 2 Jahren das Buch Sicherheit neu denken, von der militärischen zu zivilen Sicherheitspolitik erschienen. Diese zivile Sicherheitspolitik beruht auf 5 Säulen. Gerechte Außenbeziehungen, eine nachhaltige Entwicklung der EU-Nachbarstaaten, eine internationale Sicherheitsarchitektur und, der wohl heikelste Punkt, bis 2040 soll die Bundeswehr in einen unbewaffneten Katastrophenschutz umgewandelt werden. Doch weil dies bei vielen Menschen die Angst auslösen würde, im Ernstfall nicht mehr geschützt zu sein, sei die 4. Säule umso wichtiger, betont Becker.
Der 4. Pfeiler wäre die resiliente Demokratie, also wirklich die flächendeckende Ausbildung in konstruktiver Konfliktbearbeitung. Denn ohne Militär zu sein, heißt nicht passiv und schutzlos zu sein, sondern sich aktiv auf sozialen Widerstand auch vorzubereiten und dementsprechend auch mit zivilen Friedensfachkräften in Europa, aber auch weltweit und Mediationszentren gewaltfreier Kommunikation zum Frieden und zur Sicherheit aller beizutragen.
Was das in der Praxis heißt, lässt sich kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie in einer Jugendbegegnungsstätte in Oberschwaben beobachten. Ein Junge und ein Mädchen prügeln sich mit Schaumstoffschlägern. Um sie herum steht eine Gruppe Jugendlicher und feuert die beiden an, während 2 andere erfolglos versuchen, den Streit zu schlichten. Nach ein paar Minuten unterbricht Referent Stefan Maas die Schlägerei und wendet sich an die Umstehenden.
Wie war das für euch eigentlich, das Anfeuern?
Ich finde, man pusht sich gegenseitig hoch. Und wenn ich höre, da schreit gerade jemand und ruft gerade jemand, dann habe ich ja auch eher das Bedürfnis, auch noch was dazuzugeben und mitzugehen.
Ich finde, das ist ein bisschen wie beim Fußball. Also wenn man im Stadion ist und anfeuert, man kriegt vom Spiel weniger mit. Es macht halt Spaß, weil alle auch laut sind. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie die Schlägerei abgelaufen ist. Also ich habe halt geschrien und man ist so als Gruppe stark, so ein Schreit. Und alles andere ist dann eigentlich egal. Selbst die Schlägerei ist eigentlich egal. Man will dann nur nicht, dass sie zu Ende geht, weil dann könnten wir nicht mehr weiterschreien.
Die Übung Eingreifen in Gewaltsituationen ist Teil einer Schulung zum Friedensstifter, in der Jugendliche und junge Erwachsene lernen, gewaltfrei auf Konflikte zu reagieren. Zum Beispiel der Heidelberger Grundschullehrer Lukas Sturm.
Die Macht der Gruppe, die eben um Kämpfende herumsteht und anfeuert, das hatten wir in dieser Übung auch ganz stark gemerkt, die Macht ist einfach sehr groß. Und ich glaube, wenn man Kinder eben schon vorprägt, an der Stelle eben Gewalt entgegenzuwirken, ich glaube, da ist ein ganz großer Schritt getan. Nicht tatenlos bzw. noch anfeuernd drumherum zu stehen, sondern eben anders aktiv zu werden bzw. schon deeskalierend von Anfang an zu wirken.
Und genau darum geht es der Arbeitsstelle Frieden der Evangelischen Landeskirche in Baden, die die Schulung organisiert hat. Die Ausbildung von Friedensstiftern spiele für die resiliente Demokratie eine wichtige Rolle, so der Friedensbeauftragte der Kirche, Stefan Maas.
Je mehr Menschen die Erfahrung macht, ja, man kann Konflikte auch anders lösen, umso eher werden sie anfangen, auch in anderen Bereichen zu fragen, könnte es nicht da auch gehen? Und das ist eigentlich so der Zusammenhang, tatsächlich bei den Menschen anzufangen, weil so eine Veränderung wird nicht kommen, wenn man sowas von oben beschließen wollte. Da würden die Menschen nicht mitmachen, weil der Glaube an die Wirksamkeit der Gewalt ist so verbreitet, da wird man auf Widerstand stoßen und das wäre nicht durchsetzbar.
Aber sind wirklich alle Konflikte ohne Gewalt lösbar? Auf der Synode der EKD im November 2019 ließ der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom keinen Zweifel daran, dass die UNO den Völkermord in Ruanda auch durch den Einsatz von Waffen hätte verhindern müssen. Um in solchen Situationen nicht hilflos zu sein, schlägt die Initiative Sicherheit neu denken das Modell des Just Policing vor. Lassen sich Konflikte nicht anders deeskalieren, sollen Polizeikräfte unter dem Dach der Vereinten Nationen eingreifen. Aber das verschiebe das Problem nur, ist Matthias Rock, Oberst an der Führungsakademie der Bundeswehr und Mitglied der EKD-Synode, überzeugt.
Aber, und das ist aber das Entscheidende, ist mein entscheidender Kritikpunkt an dem Papier der Badischen Landeskirche, ob wir nicht einen Etikettenschwindel betreiben. Wenn wir sagen, wir wollen zwar kein Militär, aber wir geben die Aufgaben des Rechtsschutzes und der Rechtssicherheit und damit auch der Durchsetzung des Rechts, also robuste Aufträge, an Polizeikräfte ab, die so stark ausgerüstet werden müssten, dass sie eigentlich nicht mehr den Namen Polizei verdienen.
Nein, sagt Maas, die Polizei sei weniger stark bewaffnet als das Militär und in ein Rechtssystem eingebettet. Außerdem würde Just Policing hierzulande oft falsch verstanden.
Weil Just hat im Englischen eigentlich eine Doppelbedeutung, nämlich sowohl für gerecht als auch für nur Polizei. Und im Deutschen geht man immer mehr dazu über, von nur Polizei zu sprechen und diesen anderen Teil zu vernachlässigen. Und das finde ich zum Beispiel bei diesem Just Policing eigentlich gerade das Faszinierende, dass die Polizei da verankert ist, auch vor Ort mit Menschenrechtsorganisationen, mit anderen, die da sozial aktiv sind.
Was wollen Sie machen, wenn Sie da so eine Privatarmee von 1000 Mann haben, gegen die Sie vorgehen müssen? Das ist ja die Realität, beispielsweise in vielen afrikanischen Staaten, wo Sie Staatszerfall haben. Wir reden da von Klein- bis Mittelarmeen, die zum Teil schwerst bewaffnet sind. Da brauchen Sie Militär, und ich wüsste nicht, welchen Sinn es machen sollte, diese Aufgaben Polizisten zu übergeben, die dann im Grunde genommen am Ende militärische Aufgaben durchführen.
Rocks Einwand macht deutlich, dass Sicherheit-Neudenken für manche Konfliktsituationen keine Lösung hat. Aber entscheidender sei etwas anderes, sagt Monika Matthias. Die Pfarrerin der evangelischen Martha-Gemeinde in Berlin-Kreuzberg und ihr Gemeindekirchenrat unterstützen die Initiative, weil diese ein umfassendes Verständnis von Gewalt und Sicherheit vertrete.
Die größte Bedrohung unserer Sicherheit ist die Klimaerhitzung und alle Folgen, die sie mit sich bringt. Und es sind eben immer stärkere Fluchtbewegungen, der Kampf um die Ressourcen, die immer weniger werden, der Kampf um die Orte auf dieser Erde, wo es sich noch gut leben lässt. Also wir sitzen wirklich in einem Boot mit unserer Menschheitsfamilie.
Auch beim Jahrestreffen der Initiative Sicherheit neu denken im Dezember spielte der Klimawandel eine zentrale Rolle. Der Umweltwissenschaftler und Ehrenpräsident des Club of Rome, Ernst-Ulrich von Weizsäcker, machte in seinem Beitrag die Dramatik der Situation deutlich, vor allem für Asien.
Etwa 800 Millionen Asiaten leben direkt am Meer. Jetzt stellen wir uns mal vor, der Meeresspiegel steigt, weil das Grönlandeis oder das Westantarktiseis ins Meer rutscht, um 10 bis 15 Meter. Dann haben wir etwa 800 Millionen Flüchtlinge auf der Welt. Jetzt stelle ich das mal vor, was das für ein Kriegspotenzial wäre. Denn wir sind jetzt schon mit 1 Million nicht fertig geworden. Das heißt, Sicherheit neu denken heißt auch Klimapolitik.
Obwohl wegen Corona im letzten Jahr viele Informationsveranstaltungen abgesagt werden mussten, befindet sich die Initiative weiter im Aufschwung. In Deutschland haben mehrere evangelische Landeskirchen Interesse an Sicherheit neu denken gezeigt. Im Ausland Partnerorganisationen die Ideen aufgegriffen. Und auch im Atomwaffenverbotsvertrag sehen die Initiatoren ein klares Zeichen, dass sich immer mehr Menschen der Logik der Abschreckung widersetzen. Vor 3 Monaten ist mit Honduras der 50. Staat dem 2017 von der UN-Generalversammlung angenommenen Vertrag beigetreten. Deswegen tritt er am 22. Januar völkerrechtlich in Kraft. Obwohl sich die Atommächte und ihre Verbündeten, darunter auch Deutschland, bis heute weigern, ihn zu unterzeichnen. Noch ein Grund mehr für die Initiative, für eine andere, zivile Sicherheitspolitik zu werben. Dabei mag ihr zwar die Forderung nach einer Abschaffung der Bundeswehr die meiste Aufmerksamkeit bescheren, aber letztlich geht es ihr um weit mehr. Sie will eine Welt der ökonomischen und der Klimagerechtigkeit.
Hohe Ziele, für die man in einer Welt voller Kriege, Kapitalinteressen und Klimawandelleugnern wohl einen sehr weiten Weg gehen muss. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen Millionen sogenannter Verschickungskinder für 4 bis 6 Wochen in Kurheime, auch in kirchliche. Doch was als Wohltat gedacht war, entwickelte sich für tausende Jugendliche zum Albtraum, weil sie dort geschlagen, eingesperrt und seelisch verletzt wurden. Erst im vergangenen Jahr traten ehemalige Opfer damit an die Öffentlichkeit. Und vor kurzem hat das Diakonische Werk in Niedersachsen einen erschütternden Fall dokumentiert, dem Michael Hollenbach für uns nachgegangen ist.
In einem Kurhaus der Inneren Mission in Bad Salzdetfurt bei Hildesheim erstickte im März 1969 der 7-jährige Stefan an Erbrochenem. Kurz darauf starb Kirsten an einer Infektion. Und im Mai 69 wurde der 3-jährige André von 3 6-Jährigen zu Tode geprügelt. Obwohl die Staatsanwaltschaft damals notierte, dass der Tod bei ausreichender personeller Besetzung hätte verhindert werden können, sah sie dennoch keinen Hinweis auf eine Verletzung der Aufsichtspflicht. Dies ist zu lesen in einer Dokumentation, die das Diakonische Werk Niedersachsen Ende November vorgelegt hat. Hans-Joachim Lenke ist deren Vorstandssprecher.
Bad Salzdetfurt ist sicherlich nochmal insofern besonders gravierend, weil es hier diese drei Todesfälle gab, von denen wir wissen. Und das ist ja in der eigenen Vorstellung so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren kann, dass man sein Kind zu einer Kurmaßnahme schickt und es kommt im Kindersarg wieder.
Sabine Schwemm war als Vierjährige wenige Monate vor diesen Todesfällen in dem Waldhaus in Bad Salzdetfurt. Sie wurde ebenfalls von anderen Kindern malträtiert, ohne dass jemand eingeschritten wäre.
Ich habe auch gedacht, das ist ja kein Wunder, dass das Kind gestorben ist. Man war ja da ausgeliefert, da hat sich ja niemand gekümmert. Ich habe das ja selbst erlebt, wie das war, wenn man von den anderen Kindern da drangsaliert wurde. Da kam ja keiner und hat einem geholfen.
Sabine Schwemm leidet bis heute unter Ängsten, die sie mit den Erlebnissen in dem Heim in Verbindung bringt. So hatte sie damals eine falsche Toilette benutzt und wurde von den Diakonieschwestern dafür bestraft. Ihr wurde die Hose runtergezogen, sie wurde übers Knie gelegt und geschlagen.
Und ich habe ganz furchtbar geweint und geschrien, ich habe das alles gar nicht verstanden. Und irgendwann hörten sie dann auf und dann musste ich in diesem Raum sitzen bleiben, stundenlang. Und sie haben zu mir gesagt, du darfst jetzt nicht mehr nach Hause, zu Weihnachten darfst du nicht nach Hause. Ja, ich hatte Todesangst in dem Moment, ich habe gedacht, jetzt ist mein Leben vorbei. Ich sehe meine Eltern niemals wieder.
Immer wieder hört man von Verschickungskindern, dass sie gezwungen wurden, ihren Teller leer zu essen. Die Delmenhorsterin Karin Flohr war Mitte der 50er Jahre als Siebenjährige ebenfalls in dem Waldhaus in Bad Salzdetfurt. Sie erinnert sich mit Grauen an das Essen.
Diese Maden, das war wohl Fallobst, nehme ich mal an. Und das war in diese warmen Suppe da drinne und dann schwammen diese toten Würmer da oben auf der Suppe. Und das hatten wir runtergeschlungen.
Die Kinder würgten das Essen hinunter, manche mussten sich danach übergeben.
Das Mädel neben mir hat oft gebrochen. Sie musste das Erbrochene wieder essen, was ihr natürlich immer wieder hochkam.
Zu Hause erzählte Karin Flohr dann über die für sie so furchtbaren 6 Wochen.
Meine Eltern haben mir nicht unbedingt geglaubt, weil die sowas gar nicht für möglich gehalten haben. Ich weiß immer, dass meine Mutter gesagt haben, ja, aber wenn ihr Tante sagen dürfte, dann waren das doch nette Frauen. Daran kann ich mich erinnern.
Eine Reaktion, die viele Kinder nach den zum Teil traumatischen Erfahrungen erleben mussten, sagt Anja Röhl. Sie hat vor einem Jahr die Initiative Verschickungskinder gegründet. Röhl, die selbst als Kind in einem Kurheim auf Föhr war, setzt sich dafür ein, dass die Betroffenen heute bei der Aufarbeitung staatliche Unterstützung bekommen.
Das ist den Verschickungskindern ein elementares Bedürfnis, nochmal genau ihre Erinnerungen als Wahrheit bestätigt zu bekommen. Also zum Beispiel in die Heime zu gehen, da nochmal hinzufahren und dann zu erkennen, der Albtraum, der mich jahrelang beschäftigt hat, der hat dieses Haus und das erleichtert. Das ist eine unheimliche Erlösung für die meisten.
Warum die Pädagogik in den Heimen so katastrophal war, die Betreuerinnen sogar sadistisch agierten, sei nur schwer erklärbar, meint Anja Röhl. Einer der möglichen Gründe.
Es sind die Nachwehen einer Einstellung, die in den 12 Jahren des NS-Faschismus in Deutschland in die Gehirne sozusagen reingeprügelt worden sind. Und besonders die Jugendlichen, die besonders stark dem faschistischen Einfluss ausgesetzt waren, die haben ja hier alle noch gelebt.
Und die nach 1945 dann unter anderem in den Heimen tätig waren. Ein anderer Aspekt, die Heime wurden kaum kontrolliert. Die Personaldecke war extrem dünn, nur wenige der Mitarbeiterinnen verfügten über eine pädagogische Ausbildung. Vielen Einrichtungen, auch den kirchlichen, sei es um das schnelle Geld gegangen, meint Röhl.
Es ließ sich sehr leicht Geld verdienen damit. Das wird deutlich daraus, dass wenn eine Kinderheilstätte an einem Kurort war, wurden relativ schnell Villen aufgekauft und dann wurden da eigene Kindererholungsheime gegründet und dann hat man da schnell 50 Betten untergestellt, oft sehr eng.
Die Diakonie Niedersachsen ist nun bundesweit die erste Einrichtung, die sich diesem dunklen Kapitel ihrer Geschichte stellt. Vorstandssprecher Hans-Joachim Lenke.
Also wir nehmen das ernst. Wir sagen auch, wir stellen das nicht in Abrede und wir entschuldigen uns. Und das ist auch sehr ernst gemeint.
Ich freue mich sehr darüber, dass er das gemacht hat. Dass er den Mut hat, einzugestehen, dass damals Fehler gemacht wurden.
Sabine Schwemm leitet den Niedersächsischen Verband der Initiative Verschickungskinder.
Das kann natürlich das ganze Leid nicht gut machen, aber mir hilft es.
Das sieht das ehemalige Verschickungskind Karin Flohr allerdings anders. Sie erwartet gerade von den kirchlichen Einrichtungen wenig.
Ich bin ganz ehrlich, wenn ich diese Missbrauchssachen von der Kirche her sehe und es wird nur geredet und geredet und geredet, da wird nichts geändert. Und so sehe ich das hier mit der Diakonie genauso. Ich bin der Meinung, die wollen nur Ruhe reden, schön, ja, entschuldigen Sie und so, aber ich erwarte gar nichts.
Einige der Verschickungskinder würden sich für das erlittene Leid und für Therapien, die sie gemacht haben, von den Trägern der Heime eine finanzielle Entschädigung wünschen. Da wiegelt Niedersachsens Diakoniechef Hans-Joachim Lenke ab. Das könne man nur politisch auf Bundesebene regeln. Allerdings kündigt Lenke an, die Diakonie wolle demnächst noch die Vorkommnisse in 2-3 weiteren Kurheimen untersuchen lassen.
Da kann man nur hoffen, dass die Fälle schnell und gründlich aufgearbeitet werden. Das Leid macht einfach sprachlos. Das war die Sendung Religionen. Mein Name ist Thorsten Japs. Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen noch einen schönen und entspannten Morgen, Tag oder Abend.